Es ist eine Sensation. Rekordverdächtig schnell haben sich die Kardinäle im Konklave in Rom auf einen neuen Papst verständigt. Und erstmals ist es ein US-Amerikaner. Papst Leo XIV. Signalisierte hohe Wertschätzung für seinen Vorgänger Papst Franziskus. Er spricht vom Frieden für eine zerrissene Welt. Er stellt sich in die Tradition der katholischen Soziallehre und ruft seine Kirche zu einem neuen Aufbruch auf, als synodale Kirche an der Seite der Leidenden. Unsere Reporterin Antje Dechert hat die Tage des Konklave in Rom beobachtet. Sie schildert die Spannung rund um die Wahl und welchen ersten Eindruck der neue Papst hinterlassen hat.
Es ist der 8. Mai abends um kurz nach 6. Auf dem Petersplatz stehen zehntausende Menschen in der Abendsonne, viele schon seit Stunden. Sie schauen auf das kleine Kaminrohr am Dach der Sixtinischen Kapelle rechts neben der Petersdomkuppel. Zwei Möwen spazieren auf dem Dachfirst hinter dem kleinen Schornstein. Und endlich kommt dann noch etwas. Darauf haben hier alle gewartet. Weißer Rauch steigt auf aus der Sixtinischen Kapelle, dem historischen Wahllokal der Papstmacher, der ranghöchsten Kirchenmänner, der Kardinäle. Der weiße Rauch ist ihr Zeichen an die Außenwelt. Wir sind uns einig geworden. Zwei Drittel Mehrheit für einen neuen Papst.
Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost.
Robert Francis Prevost ist der neue Papst. Der Nachfolger von Franziskus nennt sich Leo XIV., wie vor 12 Jahren ein Überraschungskandidat. Ein Ordensmann, ebenfalls wie sein Vorgänger. Er ist der erste Augustiner, der Papst wird, und als Staatsbürger zweier Länder der erste US-Amerikaner und Peruaner auf dem Petrusstuhl.
La pace sia con tutti voi.
Der Friede sei mit euch, sind die ersten Worte, die der Papst an die Menge auf dem Petersplatz in Rom richtet und an die Menschen vor den Bildschirmen in aller Welt. Und Frieden, das ist ein Wort, das man noch ziemlich oft hört in seiner ersten Rede.
Questa è la pace di Cristo risorto.
Das ist der Frieden des auferstandenen Christus. Ein Frieden ohne Waffen und ein Friede, der entwaffnet.
Perseverante.
Der neue Papst drückt die christliche Friedensbotschaft ins Zentrum an diesem 8. Mai 2025, an dem vor 80 Jahren der Zweite Weltkrieg endete.
Aiutateci anche voi.
Helft auch ihr uns dabei, Brücken zu bauen im Dialog, in der Begegnung, um so ein Volk zu sein, das immer in Frieden lebt.
Grazie a Papa Francesco.
Brücken bauen, versöhnen, Frieden stiften. Eine urchristliche Botschaft ist das, die der Papst da für seinen ersten Auftritt gewählt hat. Und ein Thema, das aktueller nicht sein könnte, angesichts der Kriege in der Ukraine, in Israel und Gaza, Kaschmir und anderswo, angesichts des Populismus und der Polarisierung in vielen Gesellschaften. Polarisierung, die gibt's allerdings aktuell auch in der Kirche. Sogar unter den 133 Kardinälen, die diesen Papst gewählt haben. Dass sie sich auf ihn einigen konnten, was also sagt das aus über Leo XIV., über die Richtung, in die er steuert? Rückblick, 30. April, eine Woche vor dem Start des Konklaves. Pressekonferenz mit Marco Politi, Buchautor, Journalist und Vatikanexperte.
Dobbiamo renderci conto che questo è il Konklave più drammatico degli ultimi 50 anni.
Eines ist klar, dieses Konklave ist das dramatischste der letzten 50 Jahre, so Marco Politi, denn es würden Grabenkämpfe toben im Vatikan schon seit Jahren. Und zwar um die vielen Reformprojekte, die Franziskus angestoßen, aber nicht zu Ende geführt hat. Einer ultrakonservativen Minderheit im Vatikan, aber auch gemäßigt Konservativen, ging Franziskus in vielen Dingen zu weit. Etwa mit seinem Ja zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare.
Noi abbiamo visto, per esempio, con il cardinale Ambongo.
Wir haben das zum Beispiel bei dem Chef der afrikanischen Bischofskonferenzen, Kardinal Ambongo, gesehen. Er hat gesagt, wir akzeptieren die Segnung Homosexueller nicht. Auch andere Entscheidungen von Franziskus polarisierten unter den Kardinälen.
Francesco lo ha scritto nero su bianco nelle Meditazioni della Via Crucis.
Franziskus selbst hat das schwarz auf weiß geschrieben, zwei Tage vor seinem Tod in seinen letzten Meditationen für den Kreuzweg an Karfreitag. Eine lautete: Das Gewand der Kirche ist zerrissen, ihre Jünger sind zerstritten. Gott schenke der Kirche Einheit und Frieden. Und dann geht es los am 7. Mai. Mit einer Messe im Petersdom eröffnen die Kardinäle das Konklave, bevor sie am Nachmittag in die Sixtinische Kapelle einziehen werden. Die sogenannte Messe für die Wahl des römischen Pontifex wird über Leinwände auf den Petersplatz übertragen. Aufregung liegt in der Luft.
Ein ganz tolles Erlebnis ist das hier. Überhaupt, das ganze Eindrücke jetzt auch hier mit den vielen Kameras und alles, Wahnsinn.
Pilger und Touristen, die gerade sowieso auf Reisen in Rom sind, es ist schließlich Heiliges Jahr, wollen sie miterleben, diese besondere Konklave-Stimmung, und strömen auf den Petersplatz. So geht es auch Claudia Scheel, Juristin aus Potsdam. Sie ist zusammen mit ihrem Sohn Laurin, 21 Jahre alt und Student, extra angereist.
Ja, einmal, ich bin katholisch und ich fand den Franziskus auch so ganz klasse und habe gedacht, das nächste Mal bist du mal dabei bei der Papstweihe. Hier geht das ganze Ambiente und das Prozedere auch, das ist einfach faszinierend.
Ja, ich habe mich natürlich so ein bisschen überreden lassen von der Mama. Aber genau, ich wollte es mal sehen, wie hier die Leute zusammenkommen, wie das alles abläuft. Und ja, jetzt sind wir hier.
Heute und morgen, erzählen Claudia und Laurin, werden sie nach jedem Wahlgang der Kardinäle zum Petersplatz kommen. Also immer genau dann, wenn weißer Rauch aus der Sixtinischen Kapelle aufsteigen könnte und es dann womöglich heißt: Habemus Papa.
Ja, wir sehen gerade die wahlberechtigten Kardinäle in einer langen Prozession aus der Paulinischen Kapelle, wo früher übrigens oft gewählt wurde, in die viel größere Sixtinische Kapelle hinüberziehen.
Zu Besuch in der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan. Redaktionsleiter Stefan von Kempis sitzt vor einem Computerbildschirm. Gemeinsam verfolgen wir den Einzug der 133 wahlberechtigten Kardinäle in die Sixtinische Kapelle. Stefan von Kempis hat gerade ein Buch über die Geschichte des Konklaves veröffentlicht.
Jetzt gerade kommen sie in der Sixtina an und da müssen sie dann ein Eid leisten der Geheimhaltung.
Was meinst du, wie fühlen die sich gerade?
Ich glaube, das ist für die psychisch ein ziemlicher Stress. Die hatten ja schon heute Morgen eine stundenlange Messe. Und dieses Gefühl, unter Beobachtung der ganzen Welt zu stehen und jetzt unbedingt den Superpapst finden zu müssen, der für alles taugt, ich glaube, denen geht es nicht so gut.
Aber es war ja nicht immer so, wie es heute ist. Es wurde ja mal aus der Mitte der Gemeinde der Bischof von Rom bestimmt, oder? Wie war das früher?
Ja, in den Anfängen, in den ersten Jahrhunderten der Christenheit, da waren es der Klerus und das Volk von Rom, die Christen von Rom, die den Bischof von Rom gewählt haben.
Kleriker und Kirchenvolk wählten damals, zur Zeit des frühen Christentums, den Bischof von Rom gemeinsam. Und an dieser Wahl, erzählt Stefan von Kempis, waren damals, anders als heute, auch Frauen beteiligt.
Und seit wann sind keine Frauen mehr dabei bei der Abstimmung?
Man kann schon sagen, mit dem Aufkommen der Kardinäle, vor allen Dingen im 11. Jahrhundert. Die Kardinäle sind im Prinzip nichts anderes als die Pfarrer von Rom, also von den Pfarreien, von den Pfarrkirchen von Rom. Die historischen Erben dieser Pfarrer, des damaligen Klerus von Rom, sind die jetzigen Kardinäle. Und als sich dann der Kardinalstand herausentwickelt hat im Mittelalter, dann wurde dadurch praktisch das Laienelement rausgedrängt.
Während im Vatikan die Kardinäle hinter hohen Mauern und abgeschottet von der Außenwelt den neuen Papst wählen, findet etwas außerhalb des Stadtzentrums ein eher weniger beachtetes Gipfeltreffen statt. Auch dabei treffen sich katholische Geistliche aus aller Welt. Nur, es sind Frauen. In einem Tagungshotel an der Via Aurelia tagen rund 900 Ordensfrauen. Alles Generaloberinnen, also Leiterinnen katholischer Frauenorden aus der ganzen Welt. Mit dabei ist auch Schwester Katharina Ganz. Sie leitet die Gemeinschaft der Oberzeller Franziskanerinnen im Kloster Oberzell bei Würzburg. Dem Orden gehören Schwestern in Deutschland, Südafrika und in den USA an. Und Schwester Katharina sagt, die 900 Ordensfrauen, die sich da gerade in Rom treffen, die verfolgen gespannt und sehr genau das Konklave im Vatikan.
Ich denke, es ist schon der große Wunsch der Schwestern hier, dass ein neuer Papst die Linie von Papst Franziskus fortsetzt. Die Synodalität, die Zuwendung zu den Armen und letztlich aber auch vollendet, was im Pontifikat von Papst Franziskus unvollendet geblieben ist.
Damit meint Schwester Katharina vor allem die offene Frage, ob die katholische Kirche es Frauen erlaubt, sich zur Diakonin oder sogar zur Priesterin weihen zu lassen.
Das Thema ist da. Und man kann das Thema nicht negieren. Man muss es lösen. Und meines Erachtens muss man es so lösen, dass es sich befriedet. Sprich, ohne volle Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit in unserer Kirche werden wir keine Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Und diese Themen gehören auf die Agenda auch des nächsten Papstes oder auch die sexuelle Vielfalt, queere Themen. Man kann das nicht einfach mit der Rolle rückwärts beantworten.
Zurück auf dem Petersplatz, Mittwochabend kurz vor 7. Bald, so heißt es, könnte Rauch kommen. Denn dann könnten die Kardinäle ihren ersten Wahlgang beendet haben. Claudia und ihr Sohn Laurin aus Potsdam stehen ganz in der Mitte, nahe dem großen Obelisken, und das schon seit einer Stunde. Sie blicken, wie die meisten hier, auf die schmucklose Fassade eines Gebäudes, das rechts hinter dem Petersdom emporragt, genauer auf das Dach, auf einen kleinen Schornstein.
Da sitzen ein paar Leute drin und beraten, und hier stehen tausende Leute draußen und warten aus allen Teilen der Welt. Das ist faszinierend.
Und das in unserer ungeduldigen Zeit, ne? Ja.
Aber das Warten macht es, glaube ich, auch aus, das Warten der nächsten Tage, ne? Das würde ich sagen, dass man nicht weiß, wie lange muss man warten, und trotzdem kommen sie her und sind gespannt. Sehr ungewöhnlich, aber ja, das macht es aus. Also sehr, sehr analog, sagen wir mal. Überhaupt nichts mit Handy hat es zu tun. Und das Handy auch gesperrt wahrscheinlich irgendwann hier jetzt, ne? Das Netz wird ja abgeschaltet, oder sollte es jedenfalls sein. Und sie warten und gucken nach Rauch. Ja, toll.
Wie werden sich die Kardinäle entscheiden? Eine Frage, die auch Don Andrea Conocchia umtreibt, Pfarrer von Tor Vallianica, einem Vorort von Rom. Dort kümmert sich Don Andrea als Seelsorger um Homosexuelle und Transmenschen, die als Prostituierte ihr Geld verdienen.
Tante di loro veramente le ho viste piangere sulle spalle di Papa Francesco, tante di loro.
Franziskus habe sich wirklich um diese Menschen gekümmert, sagt Don Andrea. Von vielen anderen in der Kirche würden sie nicht akzeptiert. Der verstorbene Papst habe sie angenommen, wie sie sind, und ihnen vermittelt, dass sie sich nicht schämen müssen. Und viele von ihnen schauen jetzt sehr besorgt und ängstlich auf dieses Konklave. Sie fragen mich: Don Andrea, der neue Papst, der kommen wird, wird er uns genauso helfen, wie uns Papst Franziskus geholfen hat? Franziskus Geist schwebt über diesem Konklave. Die allermeisten Menschen, die ich frage, was für einen Papst sie sich wünschen, die sagen, einen wie Franziskus. An der Via Conciliazione, dem breiten Boulevard, der auf den Petersplatz zuführt, treffe ich einen, der anderer Meinung ist. Jonas Eger. Er ist 24, gebürtiger Allgäuer und Priesteramtskandidat im Bistum Augsburg.
Einen Papst kann man nicht kopieren. Franziskus war Franziskus, und der neue Papst kann sich dann entscheiden, Dinge aufzugreifen oder nicht, kann auch sagen, okay, ich nehme da ein Vorbild vielleicht an meinem Vorgänger, aber am Ende muss jeder Papst, wie jeder Bischof, jeder Priester, jeder einzelne Christ, jeder Mensch seinen eigenen Stil finden. Sonst ist es auch nicht authentisch. Und ich glaube, dass ein Papst, der eine Volksnähe kopiert, am Ende beim Volk auch nicht als nah ankommt.
Jonas Eger studiert seit 3 Jahren Theologie am Collegium Germanicum et Hungaricum in Rom und erfreut sich, dort in dieser Zeit ein Konklave zu erleben. Dass die Kardinäle eine schlechte Wahl treffen könnten, darüber macht er sich keine Sorgen.
Am Ende habe ich das Vertrauen, dass Gott mit seinem Geist die Wahl auch beeinflusst, auch wenn er jetzt vielleicht nicht den Kandidaten schon ausgesucht hat, aber sein Heiliger Geist wird sicherlich die Kardinäle begleiten. Ich glaube, als Papst hat man es schon schwer. In dem Amt kann man es den Leuten eigentlich nicht recht machen. Man kann seinen Job aus Sicht der Menschen nur falsch machen. Irgendjemand wird sich immer beschweren, das ist mir jetzt nicht offen genug, das ist mir zu verschlossen. Und am Ende ist es wichtig, dass der Papst auf Ratgeber hört, authentisch ist und dann in seinem Gewissen, im Gebet, entscheidet, was er für richtig erachtet. Und dann sind Kategorien wie progressiv oder konservativ völlig fehl am Platz.
Nächster Tag, Donnerstag. Es ist schon bald Abend, kurz nach 6 auf dem Petersplatz. Die Kardinäle könnten inzwischen ihren 4. Wahlgang beendet haben. Am Schornstein ist die Lage unverändert. Bislang kam nur schwarzer Rauch. Zwei Möwen spazieren auf dem Dach. Wieder sind Zehntausende da. Am Rand vor den Kolonnaden herrscht dichtes Gedränge. Ich versuche mir einen Weg zu bahnen Richtung Obelisk. Denn da bin ich wieder mit Claudia und Linus verabredet. Aber dann passiert das. Fumo Bianco, weißer Rauch, tatsächlich. Es steht fest. Ein neuer Papst ist gewählt.
Finalmente ce l'abbiamo.
A great experience.
Die Internationalität und alleine der Jubel. Und ich hoffe, der ist ehrlich gemeint und wir haben einen Papst.
Und weiche Knie. Wir warten noch gespannt auf den Namen.
Die Menschen auf dem Petersplatz wirken gerührt, fröhlich. Manche beten still, andere sind aufgedreht. Und über allem liegt immer noch eine große Spannung. Wer wird es sein? Ich habe mich inzwischen zum Obelisken vorgekämpft und finde tatsächlich Claudia und Laurin.
Wir haben es tatsächlich auch erst gesehen, weil alle aufgesprungen sind auf einmal und es total laut wurde.
Es ging ein Raunen durch die Welle.
Genau.
Durch den
Man hat richtig die Energie gespürt. Ja, auf einmal stehen auch nochmal doppelt so viele Leute hier, obwohl es ja schon rappelvoll war. Cool, sehr cooles Erlebnis. Cool. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass es der Reinhard Marx ist. Ne? Reinhard so schlecht sind die Chancen ja nicht.
Eine weitere Stunde vergeht, aber wie im Flug. Und dann tut sich was an der Loggia, an dem Balkon, an der Fassade des Doms. Die großen Fenstertüren gehen auf und der Kardinal-Protodiakon Dominik Momberti tritt auf.
Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Kardinalem prevost.
Jubel bricht aus, ebbt aber auch kurz wieder ab. So, als würden sich alle fragen, wer ist das, dieser Kardinal Prevost? Woher kommt er nur? Und Leo der 14.? Was hat dieser Papstname wohl zu bedeuten? Und dann kommt er auf die Loggia, der frisch gewählte Papst. Er scheint erstmal überwältigt von diesem Moment, gerührt und ein bisschen aufgeregt. Er ringt um Fassung, bevor er zu den Menschen spricht.
La pace sia con voi.
Und dann seine ersten Worte, der Friede sei mit euch allen. Dann, Gott liebt alle, ohne Bedingungen, sagt Papst Leo. Und er erinnert an Franziskus, dankt ihm für sein Wirken. Wir wollen eine synodale Kirche sein und eine Kirche, die voranschreitet. Eine Kirche, die immer nach Frieden sucht, immer nach Nächstenliebe, immer danach strebt, vor allem denen nahe zu sein, die leiden. Worte, die ankommen bei den Menschen auf der Piazza San Pietro. Ich habe keine Ahnung, wer er ist, dieser neue Papst, sagt ein Mann neben mir. Aber er hat mich berührt, er gefällt mir. Auch Claudia und Laurin sind euphorisch.
Wir sind zufrieden.
Wir lieben ihn. Ja, im Moment einfach nur glücklich.
Auf dem Petersplatz, der sich nur langsam leert, herrscht Festivalstimmung. Da ist einmal die Euphorie, bei einem historischen Moment dabei gewesen zu sein. Und viele scheinen ehrlich begeistert vom neuen Papst. Etwa dieses Paar aus Lima in Peru, dem Land, wo Leo der 14. gut 30 Jahre lang gelebt hat und seit 2015 Bischof war.
Well, I'm happy. Really, really happy about this designation.
Ich bin wirklich glücklich. Es ist unglaublich, dass es ein Peruaner ist. Eben in seiner Rede hat er kein Wort auf Englisch gesprochen, aber einen Gruß auf Spanisch. Und das war kein europäisches Spanisch, sondern das Spanisch eines Peruaners. Und wer befürchtet, er stehe als Amerikaner hinter Trump, dem kann ich nur sagen, er steht auf der ganz anderen Seite.
It's another side, you know?
Was wird das für ein Papst werden, der die Massen auf dem Petersplatz mit seinem Friedensappell begeistert? Der Nord- und Südamerika, aber auch Europa gut kennt, der US-Amerikaner und Peruaner ist, französische, italienische und spanische Wurzeln hat, im Augustinerorden bestens ausgebildet ist und mehrere Sprachen spricht, Mathematik, Philosophie und Theologie studiert und obendrein erfolgreich Personalchef im Vatikan war. Für welche Art von Kirche will Leo der 14. eintreten und womit hat er die Kardinäle überzeugt?
Im Grunde genommen war schon der Wunsch auch von allen, unabhängig von Süden, Norden oder Osten oder Westen, nach einem Papst, der die Kirche zusammenführt, der die Einheit stiftet. Und nicht, wir haben eine bestimmte Richtung, wir wollen, dass der Papst diese Richtung durchsetzt.
Es ist der Tag nach der Papstwahl. Pressekonferenz mit dem Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx in Rom. Er verrät keine Details aus dem Konklave, das würde gegen sein Geheimhaltungsgebot verstoßen. Aber was er sagt, lässt immerhin erahnen, was mindestens 2/3 der Kardinäle bewogen haben könnte, für Robert Prevost zu stimmen.
Es war ein sehr starkes, eine starke Inspiration durch das Beispiel von Franziskus natürlich, sodass man ab und zu sagen musste, wir können keine Kopie von Franziskus bekommen und wir wollen das auch nicht. Das ist ja nicht richtig. Das ist ja, es muss ja jeder Mensch mit seiner Persönlichkeit hineinkommen. Aber ab und zu hatte man den Eindruck, man wünscht sich doch eine Fortsetzung in diesem Sinne. Das wird es nicht geben. Aber der Geist des Dialogs, der Geist ins Gespräch zu kommen, ein Mann des Friedens zu sein, Brücken zu bauen, auch in die Welt hinein, auch zu anderen Religionen, das war sehr stark.
Leo der 14. Ein Papstname ist immer auch ein Programm. Für was stand Leo der 13., nachdem Robert Prevost sich wohl genannt hat? Und der im späten 19. Jahrhundert den Vatikan regierte?
Leo der 13. ist der erste Papst, der ein Weltprogramm hatte.
Sagt Hans-Joachim Sander, Professor für katholische Dogmatik an der Universität Salzburg.
Also das Papsttum öffnet sich für die gesamte Welt, das war die Idee. Aber man öffnet sich der Welt jetzt nicht auf dem Boden der Unfehlbarkeit, sondern auf dem Boden der sozialen Frage.
Leo der 13. machte sich für Arbeiterrechte und gegen Ausbeutung von Arbeitern in der industriellen Revolution stark.
Der Papst ist tatsächlich eine globalisierte Figur für die gesamte Welt. Also er ist nicht mehr nur für Katholiken zuständig. Leo der 13. war der Erste, der das überrissen hat.
Robert Prevost sei ein Mann der Mitte, sagt der Salzburger Theologe Hans-Joachim Sander. Genau das könne jetzt seine große Stärke sein. Reformprozesse, aber auch Bremsen.
Er gehört sicher zu denen, die für die Progressiven akzeptabel waren, weil er ein Franziskusmann ist. Andererseits ist er für die Konservativen akzeptabel gewesen, weil er in Fragen Synodalität auch die Position der Bischöfe stärkt. Der Mann war zuständig für die Bischofsernennung. Und das war ja das Anliegen der Traditionalisten. Also es gibt Synodalität, aber letztlich muss die Letztverantwortung der Bischöfe erhalten bleiben. Daran dürfen wir überhaupt nicht rütteln.
Die Tage nach dem Konklave sind klassischerweise die Zeit, in der Journalisten die Vergangenheit eines frisch gewählten Papstes durchforsten, nach Leichen im Keller. Und tatsächlich kursieren schon am Tag 1 nach dem Konklave bereits bekannte Vorwürfe, Robert Prevost habe als Bischof von Chicago und auch in Peru Missbrauch vertuscht. Es gibt Betroffene, die ihn beschuldigen, andere, die ihn entlasten.
Das muss geklärt werden, das ist ganz eindeutig. Mit der Geschichte kann er nicht in sein Pontifikat länger gehen.
Wohin führt Leo der 14. die katholische Kirche? Es ist noch zu früh, darüber ein Urteil zu fällen. Eines steht aber fest. Wenn die ganze Welt stundenlang auf Möwen blickt, die um den Schornstein der Sixtinischen Kapelle kreisen, bis weißer Rauch kommt, dann ist die Kirche wohl noch nicht am Ende.
Das war ja eine unglaubliche Aufmerksamkeit, noch mehr als in den letzten Konklaven, glaube ich. Das heißt, die ganze Welt hat registriert diese Position des Bischofs von Rom und die Position, die von Religion aus auf kulturelle, politische, wirtschaftliche Dinge auswirken, das ist nicht unwichtig.
I had no idea that an American would be elected. So that was an amazing moment as well.
Er wirkt auf jeden Fall von den Werten her ähnlich wie Franziskus. Meint auch, er möchte denselben Friedenweg gehen. Ich gehe mal davon aus, dass es heißt auch hier und da sich in die Weltkonflikte einzumischen und nicht nur still dazuschauen. Ich bin gespannt, wie er das in die Praxis umsetzt.
Aber auf jeden Fall ist es so, dass alle sehr froh sind, alle sehr glücklich sind. Und ich glaube einfach, dass die Grundstimmung einfach dafür verhilft, dass man wieder mit neuen Wegen vorangeht.
Wahlkrimi Konklave. Wohin steuert die katholische Kirche? Das war eine Reportage von Antje Dechert. Und die gibt's wie immer auch in der ARD Audiothek.